redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Koproduktion von Vrindt und D-Radio Wissen. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ja, völlig überraschend heute mal, ne?
Verblüffend, ja. Also ja. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, kommt immer wieder.
Was hast du denn mitgebracht? Worüber reden wir heute?
Ja, wir reden eigentlich über zwei Dinge. Das eine, also beides spielt in Spanien und beides ist ziemlich genau 525 Jahre her, mehr oder weniger sogar auf den Tag. 31. März ist der Stichtag und das Jahr ist 1492. Wir reden aber nicht über Kolumbus und die Entdeckung Amerikas.
Beziehungsweise ich dachte, der hätte es erobert und nicht entdeckt.
Fast Amerikas, genau. Sondern wir reden darüber, dass an diesem Tag beziehungsweise in diesem Jahr die Reconquista abgeschlossen wurde. Die Reconquista bedeutet übersetzt Rückeroberung, Rückgewinnung. Und es war gemeint, dass die Christen, angeführt vom spanischen Königspaar Isabella und Ferdinand II., in diesem Jahr sozusagen die letzte Bastion der Muslime auf spanischem Boden, nämlich unten in Granada, besiegt haben und die Muslime dann sozusagen aufgeben mussten und das Land verlassen haben und damit sozusagen Spanien wieder in Christenhand war und begonnen hat, ja?
War eigentlich ganz Spanien in muslimischer Hand oder gab also es irgendwo eine Grenze zwischendrin?
Nein, es gab keine Grenze zwischendrin, aber es gab ganz oben im Norden, also sagen wir mal die Grafschaft Barcelona, Aragon, Kastilien, León, also die so ein bisschen Richtung Frankreich da oben wie so eine Art Deckel in Nordspanien gelegen waren. Die waren kleine christliche Enklaven geblieben, aber 80% Spaniens war tatsächlich ein Emirat und das berühmte Emirat von Córdoba zum Beispiel. Und die Geschichte der Besiedlung Spaniens durch die Muslime beginnt im Jahr 711. Also im Grunde genommen ganz früh.
Schon früh nach Mohammed, ja.
Genau, ganz früh am Beginn des Islam, der sich in den ersten Jahren seiner Existenz wirklich in einem Affenzacken ausgebreitet hat, über viele Länder Arabiens natürlich und da, wo heute immer noch der Islam vorherrschen ist, das war damals eben auch schon so.
Weiß man, warum der so schnell so erfolgreich war?
Naja, das war eine Ideologie in Anführungsstrichen, eine Religion für die Unterprivilegierten und ich sag jetzt mal etwas vereinfacht für die Armen. Der Islam, wenn man ihn also jetzt mal ganz frei von irgendwelchen Vorurteilen nimmt, hat ja auch sehr viele soziale Gebote. Und insofern war das durchaus akzeptiert und die Leute fanden das durchaus gut. Und in der Zeit war ja das Christentum nicht in diesen Gegenden der Welt. Das Christentum war tatsächlich relativ fokussiert und konzentriert auf Europa. Wir reden vom Jahr 711, also da war das Christentum natürlich schon ausgebreitet, aber kämpfte immer noch gegen Ungläubige, gegen Heiden, gegen kultgläubige Gruppierungen, die irgendwo im Wald gestockt haben und dann also sozusagen sozialisiert und gebändigt werden mussten. Also es war keine so gefestigte große Religion, wie es vielleicht heute ist.
Aber die Juden waren doch damals schon unterwegs. Sie hätten doch alle Juden werden können. Ach nee, man wird ja nicht so einfach Jude, ne?
Nein, das ist nicht so einfach. Also du kannst es schon, aber das dauert eine Weile.
Aber ja,
aber
Moslem wirst du, indem du diesen einen Satz einmal aussprichst, ne?
Ja, genau. Ja. Jedenfalls, die Moslems haben also natürlich sich versucht auszubreiten, das ist ja auch klar. Der Islam ist eine Religion gewesen, die auf Expansion aus war, genauso wie das Christentum. Und insofern war es also nicht besonders verwunderlich, dass man sitzend oder stehend in Nordafrika merkte, dass man so auf Höhe Gibraltar relativ zügig dann auf den europäischen Kontinent gelangen konnte. Das haben 711 maurische Truppen auch gemacht unter der Führung von Tariq ibn Ziyad. Ich hoffe, dass man den so ausspricht. Und dieser Typ wird in jedem Motivationsseminar als leuchtendes Beispiel für extreme Motivation genannt. Aha. Denn es ist Folgendes passiert. Als die tapferen Muslime mit ihren Bötchen übergesetzt hatten im Jahr 711 und dann irgendwo bei Gibraltar an Land kamen, standen ihnen alsbald schwer bewaffnete und kampferprobte Westgoten gegenüber, die dort nämlich gesiedelt haben und gesagt haben, diese scheiß Moslems, die kommen jetzt hier nicht her.
Ich habe gerade so ein Feuerzangenbowle-Bild im Kopf. Und ja, die Westgoten zerfielen in die Ostgoten und die wussten, ja.
Jedenfalls, die Westgoten haben also gedacht, jetzt kommen da so ein paar Hampels rüber, die kriegen jetzt eins auf die Glocke. Und das hat bei den muslimischen Kämpfern großen Eindruck hinterlassen, weil sie gedacht hatten, dass die Goten also viel besser ausgerüstet sind und viel kampferprobter als sie. Und die haben also Schiss gehabt und haben dann zu ihrem Chef gesagt, du, wir wollen wieder rüber. Das hat ja keinen Zweck. Und weißt du, was er dann gemacht hat?
Ich höre.
Der hat, der hat die Boote kaputt gemacht, mit denen sie rübergekommen sind.
Okay.
Jetzt gab es keine Chance mehr, als zu kämpfen. Ja, also das ist wirklich meine Motivation gewesen. Und mit dem Todesmut sozusagen im Nacken haben sie tatsächlich gegen die Goten gewonnen und haben dann sich in den nächsten 20, 30 Jahren bis nach oben, bis nach Nordspanien also vorgekämpft. Wobei, das war jetzt nicht ein dauerhafter, unentwegter Kampf, sondern es waren ja auch viele Gegenden, die gar nicht besiedelt und bewohnt waren, wo es also gar keinen Widerstand gab. Mhm. Und die Geschichte geht dann im Prinzip so weiter, dass sie dann versucht haben, nachdem sie, ich sag mal, das spanische, die spanische Halbinsel relativ komplett für sich eingenommen hatten. Dann haben sie gesagt, na, dann gehen wir mal weiter, gucken wir mal, wie es so Richtung Paris und Köln aussieht oder Berlin. Und sind dann also losmarschiert. Und das wiederum hat dann in Europa, sage ich jetzt mal, weil das gleich eine gewisse Bedeutung spielt, in Europa große Panik ausgelöst, weil...
ja, da stand der Türke vor Wien. Ne?
So ähnlich.
Ja.
Das wurde noch ein bisschen angeheizt, dadurch, dass man eben sagte, ja, diese Mauren, das sind also ganz außergewöhnliche Kämpfer, die können also auf dem Pferd rückwärts sitzen und dann noch Pfeile schießen und irgendwelche Beile rumschmeißen und sind also extrem wild und gnadenlos. Und außerdem sind sie auf dem Weg hierher, also Richtung Mitteleuropa, haben sie unentwegt irgendwelche Kirchen angezündet, arme Priester und Bischöfe an den Bäumen aufgehängt und sie haben sich also wirklich benommen wie die berühmte Axt im Walde.
Haben die das wirklich oder waren das die Legenden, die so erzählt wurden nur?
Naja, also es war schon nicht ganz, ich sag mal, gewaltfrei. Es ist natürlich sicherlich sehr viel übertrieben worden, aber selbstverständlich haben die sich da nicht gut benommen. Und das ist damals auch gar nicht, sozusagen, hätte man auch gar nicht erwarten können. Und also wir sind jetzt 711 sind sie nach über Gibraltar rübergekommen. Jetzt sind wir ungefähr 730. Man hört also in Mitteleuropa, dass also diese muslimischen Kämpfer kommen. Und dann geht also so eine Art Rundruf durch Europa. Und tatsächlich gibt es also ein, naja, ich sage jetzt mal ein europäisches Heer.
Ja.
Das liegt daran, dass also die Chronisten dieser Zeit tatsächlich von den Europäern gesprochen haben, die sich also zusammengetan haben unter der Führung des berühmten Karl Martell. Der ist deshalb berühmt geworden, weil sein Enkel Karl der Große war. Ach, und Karl Martell also führt eine gewaltige Truppe an, die aber eigentlich viel schwächer war als die Muslime. Und es kommt zu der berühmten Schlacht im Jahr 732 an der Römerstraße zwischen Tours und Poitiers. Und vermutlich aufgrund einer List, die Karl Martell angewandt hat, haben die Europäer, sage ich es noch einmal, diese Schlacht gewonnen und die Muslime zurückgedrängt, wieder zurück nach Spanien. So, jetzt verlassen wir sozusagen unsere mitteleuropäische Geschichte ein wenig und gucken uns an, wie das dann in Spanien weitergegangen ist. Mhm. Und die Muslime siedeln sich also oder bleiben dann in Spanien. Und das ist natürlich, wenn du jetzt mal dir den Papst vorstellst, immer ein Stachel sozusagen im eigenen Fleische, dass man da im Prinzip auf dem Landwege vor sich hat eine relativ große und stabile Truppe von Muslimen. Mhm. Und der Papst hat also dauerhaft gehetzt und hat gesagt, das ist also nicht so besonders toll, weil er natürlich immer Angst hatte, dass die eines Tages vor den Toren des Vatikan stehen und dann nicht mehr höflich anfragen, ob sie was zu essen und zu trinken kriegen, sondern gleich das ganze Ding plündern und damit auch die im Prinzip das Papsttum natürlich grundlegend in Frage stellen. Mhm. Also war es Politik der Päpste und im Grunde genommen dauerhafte Strategie, diese Muslime vom europäischen Kontinent wieder zu vertreiben, indem man eben eine Reconquista, also eine Rückeroberung startet.
Moment, in welchem Jahr sind wir denn jetzt?
Wir sind so im Jahr 900, 800, 900.
Da haben die aber 1000. Doch ziemlich lange gebraucht, um die rauszuschmeißen, ne?
700 Jahre.
Ja.
Es hat 700 Jahre gedauert, wenn man den ersten Tag des Betretens nimmt und den letzten Tag des Verschwindens sozusagen. Dann sind es 700 Jahre. Jetzt ist natürlich nicht jeden Tag gekämpft worden in diesen 700 Jahren. Es hat auch sehr viele sehr friedliche Phasen gegeben. Und wenn du heute in Südspanien bist, dann sieht man ja auch noch sehr viele Reste dieser Kultur, die da aufgebaut wurde, dieser muslimischen Kultur. Mhm. Und Andalusien, also Al-Andalus, ist ja sozusagen auch sogar begrifflich ein Relikt aus dieser Zeit. Es hat dann eben eine ganze Weile gedauert, bis tatsächlich auch mit Unterstützung europäischer Heerführer und europäischer Soldaten, mit Unterstützung der Päpste, mit Geld der vielen Juden, die in Spanien gelebt haben, teilweise unter dem Schutz der Muslime, die sie sozusagen als Schutzbefohlene akzeptiert haben und ihnen damit keine Pogrome drohen konnten, weil die muslimischen Herrscher das sofort im Keim erstickt haben. Also denen ging es eigentlich relativ gut in dieser Zeit und die Reconquista, also die Rückeroberung, hatte aber natürlich zum Ziel, dass man sagte, also wir müssen versuchen, einen christlichen Kontinent herzustellen. Und die Ideologie des christlichen Abendlandes war ja klar, also da, wo von Rom aus guckend es abends dunkel wird, also wo die Sonne eben nicht mehr ist, da ist das Abendland, das Christliche, und das andere ist das Morgenland, da wo die Sonne morgens aufgeht, und da wohnen halt die Muslime, und Okzident und Orient kamen zusammen und so weiter. Also diese ganzen Ideen, die damit zusammenhängen, sollten da eben realisiert werden. Und wie gesagt, 1492 kommt es zur letzten Schlacht vor den Toren von Granada, und der muslimische Heerführer muss dann also irgendwann einsehen, die Übermacht der anderen ist zu groß, wir müssen aufgeben, und sie verziehen sich dann wieder zurück Richtung Afrika. Und dieses Jahr 1492 ist tatsächlich extrem wichtig und extrem interessant, auch für die Geschichtsschreibung, weil da nämlich ganz viele Sachen gleichzeitig passieren. Also einerseits sind die Muslime vertrieben, andererseits startet sehr bald die Tour von Kolumbus. Wir haben in dieser Zeit das Ende des Mittelalters, den Beginn der Neuzeit. Es wird der Buchdruck erfunden, es wurde die Post erfunden, es wurde die Reformation angelegt, die Humanisten sind unterwegs. Also es sind ganz viele neue Ideen, die sozusagen im Widerstreit mit alten Ideen liegen. Also dieses
Wie kommt
Hin und Her,
dass das so massiv am Ende des 15. Jahrhunderts auftritt?
Ja, das eine bedingt das andere. Also du kannst natürlich jetzt sagen, was ist Henne, was ist Ei, aber vielleicht kann man tatsächlich sagen, dass der Buchdruck der entscheidende Transmissionsriemen war sozusagen zu uns heute in die Moderne, weil dann die Ideen, die da alle so Platz gegriffen haben, eben in damals rasender Geschwindigkeit veröffentlicht werden konnten und verbreitet werden konnten.
Ja.
Aber auch das hätte wahrscheinlich nichts genutzt, wenn es nicht auch gleichzeitig eine Post gegeben hätte. Also die ersten Turns und Taxis kriegen also Lizenzen von den Königen, ihre Post und ihre Briefe zu versenden, beziehungsweise an den Mann zu bringen, wo sie hingehören. Gleichzeitig gibt es Entwicklungen. Also es gibt die ersten Kanonen, die in den Schlachten eingesetzt werden, die verdrängen die alten Ritterheere, die also mit schweren Rüstungen und im Grunde genommen bewegungsunfähig auf ihren Pferden gesessen haben. Dann gibt es eben den Humanismus, der wieder zurückgeht auf die ganz frühe Antike, der griechische Ideale wieder hervorholt, der den Menschen als Mittelpunkt darstellt. Der Mensch ist das Maß der Dinge. Aus diesem Humanismus heraus kommt die Reformation, die die Christenwelt tatsächlich auf den Kopf stellt. Und wie immer in solchen Zeiten ist es eben auch so, dass du immer auch beharrende Elemente hast. Du hast immer die Vorschreitenden und die Zurückziehenden.
Haben wir heute auch.
Genau, in dieser Zeit sozusagen lebte das, wovon wir jetzt gerade sprechen. Jetzt auf Spanien bezogen, war also die Befreiung in Anführungsstrichen von den Muslimen durch die Christenbrille gesehen die eine Tatsache. Und dann kann man sich das vielleicht wirklich so vorstellen, dass sie sagten, ja, also jetzt haben wir die Muslime, also die Feinde der Christen, vertrieben. Jetzt wollen wir hier in Spanien ein rein christliches Reich haben, und wir wollen keine anderen Religionen und nichts anderes als Christen hier haben. Das ist im Übrigen in Resten heute auch noch zu sehen. Also Spanien ist ein sehr stark religiöses, nicht jetzt mehr dominiert, das ist vorbei, aber die Kirche hat schon einen großen Einfluss. Und in diesem Zusammenhang hat man dieses Edikt von Alhambra geschrieben. Und dieses Alhambra-Edikt ist datiert auf den 31. März 1492, also wirklich genau vor 525 Jahren, und besagte eben, dass alle Juden des Landes das Land zu verlassen haben, es sei denn, sie werden Christen. Also konvertierst du zum Christentum, bist du ein guter Jude. Genau. Tust du es nicht, bist du ein böser Jude und musst raus. So.
Es ist natürlich ein bisschen idiotisch, weil damit hat man ja keinen Sündenbock mehr. Wenn alle Juden tatsächlich weg sind, wen macht man dann für allen Scheiß verantwortlich?
Holger, das ist alles idiotisch.
Ja, stimmt auch.
Ja, da gibt's keine Erklärung für den Schwachsinn. Das ist einfach historisch zu beurteilen natürlich, aber natürlich ist es eine völlige Katastrophe, und das wissen die Spanier mittlerweile auch, erzähle ich gleich. So, jetzt hat man also 1492 sich in den Kopf gesetzt, die Juden müssen raus, und ignoriert dabei völlig, dass reiche Juden die Kriege finanziert haben, mit denen sie die Muslime vertrieben haben, dass viele Juden in der Verwaltung waren, dass viele Juden den Staatsapparat am Laufen gehalten haben. Das ignorierte man völlig und sagte, es ist den Juden verboten, öffentliche Ämter zu bekleiden, es ist den Juden verboten, gemeinsam mit Christen zu essen. Es durften keinerlei eheliche oder außereheliche Beziehungen, also Geschlechtsverkehr etc., waren verboten, und es drohten hohe Strafen. Und da liegt natürlich auf der Hand, sozusagen eine Analogie zu machen zu den Nürnberger Rassegesetzen, die im September 1935 von den Nazis verkündet wurden. Und selbstverständlich ist da auch eine Analogie zu sehen. Es fehlt natürlich dieser Ausrottungswahnsinn und dieser Vernichtungswahnsinn. Der ist im Alhambra-Edikt nicht zu finden. Aber die Kennzeichnung von Juden, das Rausschmeißen sozusagen aus der Gemeinschaft von Juden,
Was ist denn damals mit Juden passiert, die gesagt haben, nee, ich konvertiere nicht, aber ich gehe auch nicht? Die sind wahrscheinlich einfach niedergemetzelt worden, oder?
Die wurden bestraft. Das hat aber auch keiner gemacht, weil also die haben sich dann natürlich alle als Konvertiten dargestellt, auch wenn sie es tatsächlich gar nicht waren.
Ah, Kryptojuden.
Kryptojuden oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber es sind auch sehr viele gegangen. So, und jetzt hast du 1492, die hatten 4 Monate Zeit, ihre Sachen zu packen und zu gehen oder zum Christentum zu konvertieren. Aber die Konvertierten wurden von den tatsächlichen Christen natürlich erkannt. Man kannte sich ja. Mhm. Und es gab unentwegt Reibereien. Also es war ein ziemlich merkwürdiges und bescheuertes Verhältnis, was dann diese beiden Gruppen hatten, was dann eben dazu geführte, dass sehr viele ausgewandert sind. Die Zahl ist nicht mehr zu ermitteln, wie viele es tatsächlich gewesen sein könnten, aber 150 oder 200.000 werden es wohl schon gewesen sein, die das Land verlassen haben Richtung Afrika und dort sozusagen dann eine neue Existenz aufgebaut haben, aber natürlich immer Spanien sozusagen als ihre Heimat und Portugal natürlich auch ihre Heimat im Kopf behalten haben. Und jetzt kommt sozusagen eine Geschichte, die eigentlich unfassbar ist. Und ich habe bei der Recherche erlebt, beziehungsweise hat man mir gesagt, dass das heute in Palästina auch noch so ist. Und zwar haben die Menschen damals die Hausschlüssel mitgenommen. Also sie haben ihre Häuser abgeschlossen, weil sie nicht wollten, dass da jemand reingeht und plündert.
Ja.
Und haben diesen Schlüssel behalten und haben ihn von Generation zu Generation weitergereicht. So dass es heute noch Nachfahren der sephardischen Juden, das sind die spanischen Juden, gibt, die einen Schlüssel vorweisen können, der 500 Jahre alt ist. Und in Palästina, also die Leute, die von Israel nach der Staatsgründung, nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrem Land vertrieben wurden und es nicht mehr betreten durften, haben ihre Häuser abgeschlossen, den Schlüssel mitgenommen. Es gibt sehr viele Palästinenser, die einen Schlüssel an einer Halskette tragen, weil sie hoffen, dass sie irgendwann mit diesem Schlüssel wieder in ihr Haus rein können, beziehungsweise ihre Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern und so weiter. So, und der Knaller ist jetzt, ich habe das erst gar nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, wenn du einen solchen Schlüssel vorweisen kannst, dann ist es zumindest mal ein deutlicher Hinweis darauf, dass du tatsächlich ein Nachfahre dieser Sepharden bist. Also ein Opfer sozusagen, ein nachträgliches Opfer dieser verbrecherischen Vertreibung, die beiden Könige da, das Königspaar damals gemacht haben. So, und jetzt haben wir das dann weiter recherchiert und haben gesagt, wie lange hat dieses Ding eigentlich gegolten? Also man hätte es ja auch irgendwann mal außer Kraft setzen können. Und jetzt halte ich fest, es ist tatsächlich bis 1968.
Wow. Ja,
war es am Start. Es wurde dann durch Franco, ich sag mal, beiseite gelegt. Es wurde für unwirksam erklärt. Also das heißt, es wurde nicht gelöscht. Es wurde nicht.
Moment, heißt das, dass bis dahin auch keine Juden in Spanien siedeln konnten?
Genau so ist es. Also es wurde 70er Jahre gab es eine kleine Lockerung, dass eben doch Juden wieder nach Spanien zurück konnten. Aber das Alhambra-Edikt war weiter in Kraft. Das heißt, es war denen nicht möglich, zum Beispiel Synagogen zu bauen oder jüdische Religion öffentlich auszuüben.
Ja, Wahnsinn.
Wirklich Wahnsinn. Und es musste also ausgerechnet Franco kommen, also der Diktator Franco, der da offenbar ein Unrecht erkannt hat und dieses Edikt jetzt, ich sag mal, einfach nicht mehr anwendete. Und es tatsächlich hat es gedauert bis zum 500. Jahrestag. 500. Jahrestag. 1992. Und zwar am 1.4., also genau am Stichtag, setzt die spanische Regierung durch einen Akt, den Juan Carlos vollzogen hat, der damalige König, dieses Edikt außer Kraft und bittet gleichzeitig die Juden um Entschuldigung. Und dann gibt es eine lange Debatte natürlich im spanischen Parlament, in der spanischen Öffentlichkeit. Und irgendwann ringt man sich dann dazu durch, dass man sich irgendwie als eine Art Entschädigung, wenn es denn noch welche gibt, die Nachfahren der damals Vertriebenen besonders kümmern müsste. Und seit, ich glaube, 2011 oder 2015, jedenfalls noch nicht sehr lange, haben die Nachfahren der damals Vertriebenen Sepharden ein Anspruch darauf, spanischer Staatsbürger zu werden, wenn sie denn beweisen können, dass sie tatsächlich Nachfahren sind. Und wir haben uns mit dem ARD-Korrespondenten Marc Dugge darüber unterhalten, ob das tatsächlich heute in der Öffentlichkeit irgendwie eine Rolle spielt und wie viele davon eigentlich Gebrauch machen und ob das jetzt eine ernstzunehmende oder ob das ein überhaupt etwas ist, was in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und das hat er uns dazu erzählt.
Also die Nachfahren der Sepharden machen sich auf jeden Fall bemerkbar, gerade in letzter Zeit wieder verstärkt. Im Grund ist, dass Spanien wie auch Portugal ja den Nachfahren der Sepharden die spanische oder auch die portugiesische Staatsangehörigkeit angeboten haben mit einem Gesetz aus dem Jahr 2015. Es soll noch 150.000 Nachkommen der Sepharden in der Welt geben. Oft kann man sie an den Namen erkennen. Das sind Namen, die es damals schon gab in Spanien oder Portugal. Oder auch daran, dass sie immer noch Ladino sprechen, also die Sprache der sephardischen Juden. Und die können sich bewerben. Das muss dann sozusagen die jüdische Gemeinde in Lissabon oder in Madrid zertifizieren, dass es wirklich Nachkommen sind. Und dann könnten sie also einen EU-Pass haben. Ganz interessant, ganz reizvoll für Menschen, gerade auch in Ländern, in denen sie befürchten, künftig stärkerer Verfolgung ausgesetzt zu sein oder in denen sie nicht besonders gute Perspektiven für sich sehen. Es gibt wohl jetzt auch gerade wieder verstärkt Nachfragen aus der Türkei. Und ja, manche haben wirklich noch eine emotionale Beziehung auch zu Spanien und Portugal. Viele haben sogar zum Beispiel noch den Schlüssel ihres Hauses, das sie vor 500 Jahren verlassen mussten. Und da kann man sich vorstellen, welchen emotionalen Wert das damals hat. 4.500 Menschen haben zum Beispiel jetzt auch schon die spanische Staatsangehörigkeit bekommen. Und es gehen viele davon aus, dass es noch einige mehr werden.
Ha. Irre, ne? Ist ganz witzig, erinnert ein bisschen an die israelische Diaspora.
Ja.
Wo ja auch jeder der Jude ist, der spontan israelischer Staatsbürger werden kann.
Ja.
Einfach so einen sicheren einen sicheren Zufluchtsort hat dadurch.
Ja, genau.
Wobei das in Spanien wahrscheinlich nicht so gemeint war, ne?
Nein, das war nicht so gemeint. Das war tatsächlich einfach eine Entschuldigung
ja.
oder eine Rehabilitierung irgendwie. Das kann man wahrscheinlich gar nicht. Aber man kann sich wenigstens, ich sag mal, erkenntlich zeigen. Und ich habe dann wir versuchen ja immer auch so ein bisschen Schlussworte zu finden, beziehungsweise einfach auch so Schlussfolgerungen auch zu ziehen. Und mir ist tatsächlich an dieser Geschichte nochmal extrem bewusst geworden. Das ist ähnlich wie bei uns mit Holocaust-Opfern, mit Zwangsarbeitern, mit Zwangssterilisierten, mit Homosexuellen, die wegen ihrer Tatsache oder wegen ihrer Orientierung da im Knast gelandet sind. Also all diese wirklich schweren Verbrechen, die fallen uns irgendwann wieder auf die Füße. Wir können da nicht vorweglaufen. Wir müssen tatsächlich einfach mal akzeptieren, dass eben wir in einer langen Kette von Geschichte stehen. Da hast du und ich, wir haben damit nichts zu tun. Wir können da auch nichts für, aber wir sind trotzdem eben Teil dieser Geschichte und wir müssen jetzt in diesem Fall einfach das Portemonnaie aufmachen oder andere Dinge tun. Aber jedenfalls, wir müssen uns dieser Geschichte stellen und wir müssen daraus die Konsequenz ziehen. Und das ist das eigentlich, finde ich jedenfalls Wichtige, dass wir eine vernünftige Tagespolitik machen. Also heute eine vernünftige Politik machen, damit unseren Urenkeln nicht irgendwann auch etwas auf die Füße fällt, was wir hier heute, ich sag mal, schlecht machen. Und der Satz, der Merksatz sozusagen, den ich dafür ganz gut finde, die Politik von heute ist die Geschichte von morgen.
Ja.
Oder umgekehrt, Geschichte war einmal Tagespolitik. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann weiß man eben auch, wie extrem wichtig es ist, sich über Krieg und Frieden vernünftig auseinanderzusetzen, über Sozialverhalten und über sozialen Ausgleich sich auseinanderzusetzen und einfach vernünftige Entscheidungen zu treffen und nicht, ich sag mal, irgendwelche Gemütslagen und Emotionen sprechen zu lassen, sondern man muss sich das wirklich gut überlegen, weil es einfach irrsinnige Konsequenzen hat, die uns irgendwann wieder begegnen werden.
Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Folge Eine Stunde History am 2. April auf D-Radio Wissen läuft.
Ist nicht tot.